Wir hören einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, sozusagen die Geschichte im Originalton. Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Jesus und der Gott auf der Suche. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus und der Gott auf der Suche. Wir kommen kaum hinterher. Also wenn wir das mal ernst nehmen sollen, ein Gott, der sich für jeden einzelnen Menschen interessiert, auf der Suche ist. Und doch, es ist so. Und wir stoßen hier auf ein Geheimnis von Jesus. Sünder fühlen sich bei ihm wohl. Die kommen zu ihm, die kommen immer wieder und die haben ein Anliegen, die wollen gerne hören, was er sagt. Und dann gibt es die anderen. Leute, die sich so viel Mühe gegeben haben und immer noch geben, dass ihr Leben in Ordnung ist. Dass alles gut läuft. Die wirklich einen guten Eindruck machen. Es bringt sie auf die Palme. Es regt sie auf, warum kümmert er sich denn um die? Sie kommen da nicht mit, sie fühlen sich von ihm angegriffen. Eigenartig, oder? Jesus spricht vom Gott auf der Suche, zunächst von Gottes Leidenschaft. Er liebt die Menschen. Dieses Bild vom Hirten haben wir so oft in der Bibel. Ein Schafhirte, der jedes Schaf mit Namen kennt. Sie reagieren auch nur auf seine Stimme. Mit viel Sorgfalt kümmert er sich. Und das kannten die Leute damals, das war ein Teil ihres Alltags. Sie waren natürlich nicht alle selber beteiligt, aber sie hatten das jeden Tag vor Augen. Sie wussten, was das heißt. Israel war ein Hirtenvolk von alters her. Aber dieses Bild, was ihnen eigentlich so vertraut ist und sie jeden Tag vor Augen hatten, ist irgendwie noch viel, viel zu schwach. Die Menschen sind Gottes Lieblingsobjekt. Objekt, Projekt, sein Ding. Jeder Einzelne ist ein echtes Unikat. Jeder aus purer Liebe geschaffen. Der Mensch ist die Krönung des Universums. Und Gott kennt jedes Herz. Bevor du irgendwas sagen willst, hat er es schon mitgekriegt. Er weiß nicht nur, was du sagen wirst, er weiß sogar, wie du es meinst. Er kennt jedes Gefühl, das in dir aufkommt. Er kennt deinen Kummer und er kennt auch deine Freuden. Er kennt deine und meine geheime Sehnsucht. Das, worüber du mit niemandem sprechen würdest, ist ihm völlig vertraut. Und er durchschaut dein Theater. Selbst dann, wenn du dir selbst gekonnt etwas vormachst. Und bei allem gilt, er liebt dich. Es gibt keinen Ersatz. Es gibt nichts, was er lieber möchte. Kein Alien, der erfunden wurde und noch erfunden werden wird, wird jemals so großartig sein wie die Wesen in der unmittelbaren Umgebung Gottes, von denen die Bibel erzählt. Und wenn die ihm irgendwann langweilig würden, dann könnte er sich andere schaffen. Weil alles hat sein Leben nur von ihm. Er hat so viele Engel, die braucht er gar nicht zählen, aber er kennt ihre Zahlen. Und er könnte sich auch andere Menschen schaffen. Trotzdem, keiner von uns ist für ihn verzichtbar. Keiner zu ersetzen. Er liebt dich als Person wirklich. Nicht als Nummer, nicht als einen Posten irgendwo, als ein Irgendetwas. Wirklich als Mensch. Und Jesus sagt, so ein bisschen ist das bei Gott, wie du das auch kennst. Was sind denn deine Interessengebiete? Wovon verstehst du etwas? Womit befasst du dich denn? Was ist dir denn wichtig? Du hast auch, wenn es gut geht, sogar Personen, die dir was bedeuten. Dein Partner, deine Kinder, Menschen, die du lieb hast. Und mit solcher Liebe, nur eben in vollkommen, liebt Gott tatsächlich jeden Menschen. Wir dürfen uns den Schuh anziehen. Das ist seine Leidenschaft. Und Gott bringt einen Einsatz. Sein Einsatz ist, er schickt tatsächlich seinen Sohn. Gott können wir nicht sehen, aber Jesus können wir uns anschauen. Und wenn wir uns mit ihm befassen, werden wir ganz schnell merken, was er für einen hohen Einsatz bringt mit seinem ganzen Alltag. Im Auftrag seines Vaters im Himmel ist er für jeden Menschen da. Er hat sich aufgemacht, um sie zu suchen. Die Volksmengen am See oder die Interessierten im Tempel, die Leute im Synagogengottesdienst und auch auf den Bergen. Er war auf Feiern und Festen und er war auch auf den Krankenstationen, wo es alles andere als feierlich zuging. Und er hatte ein offenes Ohr und Zeit auch für jeden einzelnen Menschen, wie immer er das fertiggebracht hat. Keiner war ihm zu schlecht, zu unbedeutend. Natürlich, er hat sich nicht dirigieren lassen und von niemandem in ein Schema drücken lassen. Er hat auch schon mal Leute einfach stehen gelassen, weil sie nicht so wollten, wie er wollte. Jesus hat sich eingesetzt. Und er sagt, beim Vater im Himmel ist das so ähnlich wie bei euch auch. Wie ist das denn bei dir? Wofür zeigst du Einsatz? Was ist dir wirklich wichtig? Jedes Kind kennt das. Manchmal ein bisschen eigenartig, ne? Wie Kinder sich für ihr Spielzeug zum Beispiel einsetzen. Ich habe zum Beispiel noch mit Cowboys und Indianern gespielt. Mit so kleinen Plastikfiguren. Die gab es für wenige Pfennig im Supermarkt. Und ja, natürlich spielte ich auch in dem Schrebergarten, wo ich mich zwangsläufigerdings öfter aufgehalten habe. Und da gab es so einen Komposthaufen und direkt daneben eine schöne, ummauerte Mistgrube. Eines schönen Tages musste einer meiner Cowboys auch da lang reiten und stürzte ab. Ja, ich habe alles getan, um dieses Ding wiederzukriegen. Ich hatte viele Cowboys, aber der eine, der war jetzt da unten drin. Der Gelbe auf dem schwarzen Pferd mit dem Lasso. Ja, aber ich war eben noch nicht groß genug und wollte auch niemanden sonst bemühen und platsch lag ich drin. Ich habe meinen Cowboy gerettet, ich habe alles gegeben und auch helle Begeisterung ausgelöst. Das merke ich heute noch, wenn ich davon erzähle. Das war aber klar, den muss ich haben. Der kann da nicht liegen bleiben. Ich konnte nicht sagen, ich habe ja noch genug andere und jetzt ist er auch ganz schmutzig. Wer will noch damit spielen? Nee, den musste ich haben. Der war mir in dem Moment total wichtig. Wir setzen uns auch für Dinge ein und meistens gerade eben dann, wenn sie uns irgendwie fehlen. Böse Zungen behaupten ja, Männer würden nie erwachsen, nur ihre Spielzeuge würden teurer. Ja, aber dann kann ich es wenigstens heute noch nachvollziehen. Ich habe da zu Hause so eine Modelllokomotive, ein ganz olles Ding. Habe ich so nebenbei mit einer riesen Sammlung für ein Apfel und ein Ei bekommen. Und das Ding war kaputt. Was habe ich gemacht? Ich habe so lange daran rumgefummelt, bis es lief. Und ja, das hat einen gewissen Aufwand, gewisse Zeit gekostet. Kein Mensch, der das sieht, würde nachvollziehen, was ich da eigentlich tue. Aber das war mir eben wichtig. Wenn uns etwas fehlt, dann ist es in dem Moment einen gewissen Einsatz wert. Und Gottes Einsatz für die Menschen, er schickt seinen Sohn. Der arbeitet nicht nur viel und ringt um Menschenherzen, der leidet auch. Der leidet unter Verfolgung, Bespitzelung, unter bösen Unterstellungen und Fallen, was ihm alles so passiert ist, bis er letztlich leidet unter einer völlig ungerechten Anklage, unter Peitschen, Hieben und nackt, verspottet am Kreuz hängend. So weit geht sein Einsatz. Für seine Menschen, für dich und für mich, um die Verlorenen daraus zu holen. Er hat mehr gebracht, als irgendwer jemals bringen könnte. Das ist sein Einsatz, der Einsatz Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Und natürlich freut er sich über jeden Sünder, der umkehrt. Und Jesus sagt, das kennst du doch auch. Wenn du was wiederfindest, freust du dich und du teilst deine Freude auch. Und wenn du was Kaputtes repariert kriegst, dann macht das irgendwie Spaß. Da sind noch etliche andere Lokomotiven in ihren Kartons und Kisten, die sind alle schön und gut. Aber wenn die jetzt wieder läuft, dann freue ich mich jetzt darüber, weil ich mich damit befasst habe. Das eine Schaf, das verloren war, ist dem Hirten super wichtig. Eine Riesenfreude, wenn er es findet. Naja, das kann jeder nachvollziehen. Aber jetzt steht hier dieses schmutzige Wort. Das ist ja schmutziger als alles andere. Sünde. Sünder, die umkehren. Ich habe sogar extra die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung hervorgeholt. Die ist ganz, also relativ neu, aber die kommen ohne das Wort nicht aus. Sünder. Da waren Menschen, die haben gemerkt, bei mir stimmt's nicht. Mein Leben ist kein Leben unter der Führung Gottes, unter dem Segen Gottes, nach dem Willen Gottes, zu seiner Ehre. Bei mir ist einiges schiefgelaufen. Und das Problem sind nicht meine verkorksten Eltern gewesen, meine furchtbaren Mitschüler und Kollegen. Nicht irgendwelche Feinde und Bedrohungen und dumme Umstände. Ich mit meinem Verhalten. Ich mit meiner Sünde habe mein Leben verkorkst. Ich bin wie so ein verlorenes Schaf, das umzukommen droht, das unterversorgt ist und jeder Gefahr schutzlos ausgeliefert. Ein Leben auf dem absteigenden Ast. Und weil Jesus jetzt für alle gekommen ist und diesen Einsatz gebracht hat, natürlich freut er sich über jeden, der umkehrt. Der seinen Aufstand gegen Gott endlich aufgibt. Der zurückkommt. Wirklich umkehrt. Und das bedeutet natürlich zu merken, dass was nicht stimmt. Bedeutet auch, es zuzugeben und mal zu sagen. Es wirklich einzuräumen. Und dann aber auch das Verhalten zu ändern und zu erleben, wie das Leben eine andere Entwicklung nimmt, eine neue Richtung, dass ich eben auch anders kann. Ich kann auch anders denken. Ich kann auch zu anderen Empfindungen kommen, zu anderen Entschlüssen. Und ich kann auch Gottes Hilfe und Unterstützung konkret erleben. In dem Moment, wo ich merke, dass mir das fehlt, da werde ich vielleicht sogar bestimmt, ein gewisses Bedauern haben. Es tut mir leid um Dinge, die ich verbockt habe und nicht nachträglich reparieren kann. Es tut mir leid um verpasste Chancen und vertane Zeit. Ich kann sie nicht zurückdrehen und kann nicht wirklich von vorne anfangen. Es tut mir leid, dass ich so sein konnte. Es ist manchmal erschreckend, wenn ich an so einen Punkt komme und mir wirklich die Augen aufgehen. Aber das ist nicht das, worum es Gott geht, dass wir jetzt den Kopf hängen lassen und lamentieren und sauertöpfisch durch die Welt ziehen. Das, was er haben will, ist die Umkehr und das neue Leben. Und da hat er Spaß dran, da freut er sich drüber. Und Jesus sagt, überleg mal, so wie du dich freust, wenn du was Verlorenes wiederfindest, so freut sich Gott. Die, die es nicht nötig haben, die, bei denen alles in Ordnung ist, sei es scheinbar oder auch nicht oder wie auch immer, die sind nicht das Thema in dem Moment. Das heißt nicht, dass er die nicht liebt. Das heißt nicht, dass er sich nicht um die kümmert. Das heißt nicht, dass es sich bei denen nicht auch mal ändern kann und dass sie vielleicht sagen, hupsala, bei mir stimmt ja auch was nicht. Und er sagt auch nicht, wenn dein Leben in geordneten Bahnen verläuft, dann stimmt was nicht. Nee, schon irgendwie gut. Aber die Freude über den einen, der heute umdenkt, ist in dem Moment größer und wichtiger als alles andere. David hat sein Leben mit Gott gelebt, durch alle möglichen Höhen und Tiefen. Ich glaube, ich möchte nicht alle davon nachempfinden. Ich wäre auch gerne manchmal ein bisschen mutiger und stärker und sowas alles. Aber was der eingesteckt hat, möchte ich teilweise echt lieber nicht haben. Ein Leben mit Gott. Und davon hat er auch gesprochen. Nicht andere haben nur irgendwelche Geschichten über ihn erzählt, sondern er hat preisgegeben, was ihn bewegt hat. Wir haben seine Gebete. Psalm 119, ziemlich langer Psalm. Im letzten Vers, Vers Nummer 176. Bitte, wer macht so ein langes Lied? Ich bin in die Irre gegangen, wie ein verlorenes Schaf. Herr, suche deinen Knecht. Nach all dem, ich stehe eigentlich immer noch da. Ich bin jetzt an so einem Punkt. Kümmere dich jetzt um mich. Ich finde das ermutigend. Wie immer du dein Leben jetzt gerade siehst, ob du sagst, oh, bei mir läuft alles rund, immer nur weiter, ist okay so. Ob du dir verlottert und verloren vorkommst, du möglicherweise sowas wie Angst kennst oder tiefe Sorge. Ob du merkst, eigentlich will ich anders, als ich tatsächlich mache. Jederzeit darfst du das nachbeten. Du darfst dich finden lassen. Du darfst gerne auch armselig blöken, dass er dich hört. Und er weiß schon, was er dann macht. Gottes Freude ist ein einzelner Mensch, der umkehrt. Vielleicht ist das heute für dich so. Vielleicht siehst du es bei jemandem anders. Vielleicht gibt es Menschen, wo du sagst, boah, auf die täte ich ja gerne verzichten. Für Gott ist keiner verzichtbar und du bist auf jeden Fall unendlich wertvoll für ihn. So wie du bist, wie du jetzt gerade bist, darfst du zu ihm kommen. Jesus verkündet uns den Gott auf der Suche. An ihn wollen wir uns jetzt wenden. Ich schweige hier nochmal ein paar Augenblicke. Du kannst in der Stille vor Gott ausbreiten, was dich jetzt gerade bewegt, und dann spreche ich nochmal ein Gebet. Danke, lieber Herr Jesus, dass du immer noch derselbe bist, dass du uns den Vater zeigst, dass wir durch dich auch gerade jetzt zum Vater kommen können. Danke, dass dir jede und jeder hier wichtig ist und du schaust in unsere Herzen. Du weißt, was da vorgeht. Und wir brauchen dich. Ich bitte dich, dass du uns das Verständnis dafür öffnest, dass du uns den Mut gibst, uns an dich zu wenden und dass wir auch merken dürfen, wie du darauf eingehst. Du weißt, was die Sünde und der Schade in unserem Leben ist. Danke, dass wir neu zu dir kommen können und dass du uns vergibst. Du weißt, wie wir gerade unterwegs sind, ob wir uns verloren irgendwo rumtreiben oder zielgerichtet deinen Weg gehen. Schau du uns an und bring du uns zurecht. Und lass uns auch in der Gemeinschaft die Haltung einnehmen, die du gerne haben möchtest. Wir können das gar nicht fassen, dass du dich sogar freust, uns zu haben, dass wir dir so wichtig sind. Aber du kannst es uns klar machen durch deinen Geist und bewirken, dass auch wir uns von Herzen über dich freuen und entdecken, dass wir tatsächlich zu dir gehören und einmal bei dir für immer zu Hause sein sollen. Danke, dass du auf Gebet antwortest, dass du Gutes für uns bereithältst. Wir wollen das jetzt gerne aufnehmen. Wir geben dir alle Ehre. Amen.